Restore. Nein, es soll nicht um den gleichnamigen Verein gehen, den wir als Gemeinde unterstützen. Dafür gibt es dann mehr im Gemeindebrief, das kann ich schon mal verraten, im nächsten Gemeindebrief. Und zwar soll es im nächsten Jahr wieder einen Arbeitseinsatz geben, dort in Rumänien. Aber das ist ja nicht mein Thema, sondern Restore heißt auf Deutsch Wiederherstellung. Hat dein Glaube vielleicht an Schwung verloren? Fühlst du dich müde? Nicht geistlich? Oder sogar schuldig? Fehlt dir die Schärfe in deinem Glauben? Die gute Nachricht ist, Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Er sehnt sich danach, dass wir in seiner Beziehung wiederhergestellt werden. Und er hat alle Voraussetzungen geschaffen. Ich möchte uns so diese Frage stellen, wie kannst du wieder kraftvoll mit Freude in Gottes Gegenwart leben? Ich hoffe, es gelingt uns ein Stück, diese Frage heute zu beantworten. Und dafür soll uns eine Begebenheit aus dem Alten Testament dienen. Sie steht im zweiten Brief der Könige. Die Situation war, der erste und der zweite Königebrief wurden geschrieben, um dem hebräischen Volk in der babylonischen Gefangenschaft eine prophetische Deutung seiner Geschichte zu geben. Das heißt, die Augen zu öffnen. Warum sind sie dort in der Gefangenschaft? Was hat dazu geführt, dass ihre Nation gespalten wurde? Es heißt, wegen eurer Treulosigkeit, Israel, seid ihr verbannt. Es waren schwierige Zeiten. Götzendienst, Übertretungen der Könige, Ungehorsam und so weiter. Also wirklich eine schwierige Zeit. Leben auch wir in schwierigen Zeiten? Es wurde aber auch von ermutigenden Lichtblicken in den Königen berichtet. So wie der Abschnitt, den wir uns gleich gemeinsam anschauen wollen. Es ist eine Begebenheit von Schülern in einer Prophetenschule. Das fand ich schon mal richtig interessant. Es gab Prophetenschulen. Und zwar in der Zeit von dem Propheten Samuel wurde eine solche Schule gegründet. Und bei dem Propheten Elia, der danach kam, gab es schon mehrere solcher Schulen. Und Elisa, in dieser Zeit handelt die Geschichte, die wir uns gleich ansehen werden, bei dem Propheten Elisa wuchsen sogar noch die Prophetenschulen. Diese jungen Männer, die dort hingegangen sind, die hatten eine so große Sehnsucht, vom Wort Gottes zu lernen, wie sie Gottes Reden erkennen und deuten, wie sie es lernen, das eigene Denken und Gottes Gedanken zu unterscheiden. Ich finde das super. Prophetenschulen gab es da. Ich habe spaßeshalber für mich mal bei Google Prophetenschule eingegeben. Und tatsächlich, auch heute würden wir so eine Schule finden. Eine christliche Schule oder mehrere sogar, die ich dort gefunden habe, die als Schwerpunkt Prophetie lehren. Aber auch das soll eigentlich jetzt gar nicht so das Thema der heutigen Predigt sein. Aber ich finde es schon spannend, über Gottes Gabe der Prophetie gerade auch in der Gemeinde mal nachzudenken. Ich denke da an 1. Korinther 14. Dort steht, es geht nun um die Auferbauung der Gemeinde durch das prophetische Wort. Wollen wir Auferbauung? Also ich möchte das gern. Und da sollte man das prophetische Wort nicht vergessen. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht das Thema. Was ich noch dazu sagen möchte ist, wir hatten ja auch als Gemeinde zweimal ein Seminar über das hörende Gebet. Und bei dieser Art von Gebet haben wir die Offenheit und einfach auch die Zeit, dass Gottes Geist uns Eindrücke gibt, Bilder, Bibelverse, ein Liedvers. Gott ist da so kreativ. Ich selber habe einige Jahre an dem Angebot des hörenden Gebetes mitgearbeitet. Und ich muss sagen, ich war ein Lernender. Tatsächlich, denke ich, können wir beten lernen. Erinnert euch an das, was die Jünger zu Jesus gesagt haben. Lehre uns beten. So, jetzt wird es aber endlich Zeit, zu dem Bibeltext zu kommen. Ich habe ihn euch sogar mitgebracht auf Folie. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, mitlesen. Aber ich lese es ja jetzt vor. Die Prophetenjünger sprachen zu Elisa: Siehe, der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist zu eng. Lass uns an den Jordan gehen und jeder von uns soll dort einen Stamm holen, damit wir uns eine Stätte bauen, wo wir wohnen können. Er sprach: Geht hin. Und einer sprach: Geh doch mit deinen Knechten. Er sprach: Ich will mitgehen. Und er ging mit ihnen. Und als sie an den Jordan kamen, hieben sie Bäume um. Und als einer einen Stamm fällte, fiel ihm das Eisen ins Wasser. Und er schrie: O weh, mein Herr! Und dazu ist noch entliehen. Aber der Mann Gottes sprach: Wo ist's hingefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen Stock ab und stieß dahin. Da schwamm das Eisen. Und er sprach: Heb's auf. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Die Schüler des Elisa haben ein Problem und sie ergreifen die Initiative, um dieses Problem zu lösen. Es läuft so im klassischen Dreierschritt: Problem erkannt, Problem benannt, Problem gebannt. Ich finde, das ist ein ganz schönes Luxusproblem, oder? Also es war kein Platz mehr dort in der Schule. Es muss so eng gewesen sein, die mussten sich was einfallen lassen. Leider, obwohl ich finde es richtig toll, dass viele Plätze besetzt sind, aber es sind noch jede Menge Plätze frei. Und was ich auch interessant finde, dass hier offensichtlich erfahrener Segen, also Gott scheint das ja wirklich damals gesegnet zu haben, diese Prophetenschulen, dass das Probleme mit sich bringt. Gottes Segen kann Probleme mit sich bringen. Beten wir so um Wachstum? Herr, wir wünschen uns Wachstum. Wir wünschen, dass Menschen dich erkennen und zu deiner Gemeinde dazugehören. Aber die Neuen dürfen hier nichts durcheinander bringen und verändern, denken wir vielleicht. Herr, schick uns Menschen, die du retten willst, aber erwarte nicht von uns, dass wir mit ihnen teilen. Unsere Plätze, wo wir sitzen, unser Geld, unsere Freizeit, unsere Feiern und so weiter. Wollen wir wirklich vitale Gemeinde, eine lebendige Gemeinde sein? Also Segen kann auch Probleme mit sich bringen. Sie zu erkennen, sie zu benennen und sie anzupacken, das sind Zeichen von Reife. Und ich finde es echt cool, das kam von den Schülern selber. Sie sagten, lass uns doch an den Jordan gehen und von dort jeder einen Stamm holen und uns hier einen Ort herrichten, um dort zu wohnen. Sei ein Diener. Die Schüler hatten es auf dem Herzen, dass die Schule wachsen kann. Also, sie haben sich gedacht, ein größeres Haus könnte die Lösung sein. Bauholz bekommen wir am Jordan und vor allem, wenn jeder mitmacht und ein Stamm dazu beiträgt, ist das zu schaffen. Sie wollten dienen. Wofür? Für Gottes Reich. Wenn alle dabei sind, kann sich etwas schnell verändern. Es ist ein Prinzip Gottes für Gemeinde, dass nicht einer alles macht, sondern alle gemeinsam an einer Sache stehen. Nämlich, dass Gottes Reich gebaut wird. Und ich finde, es ist so ein großes Geschenk, wenn viele an so einem Gottesdienst wie heute zum Beispiel beteiligt sind, durch die Dekoration, durch die Beter, die vor dem Gottesdienst diesen Gottesdienst auch unter Gottes Segen gestellt haben, jeden einzelnen von uns und auch die, die heute nicht hier sein können, durch die, die nach dem Gottesdienst bereit sind, mit jedem von uns zu beten, ein Segensangebot, durch die Technik, durch den Chor, der gesungen hat, durch die Moderation, die Predigt und den Büchertisch zum Beispiel auch, die Bekanntmachung. All das ist doch großartig. Viele tragen dazu bei, dass Gottes Reich gebaut wird. Und mein Appell, sei ein Diener. Komm heraus aus deiner Komfortzone. Ich denke, es ist nicht immer eine Sache des Alters, es ist eine Sache des Herzens. Dieser Prophet Elisa musste überhaupt keine Anweisung geben. Die Schüler wollten mitarbeiten, sie wollten dienen. Welchen Balken trägst du? Sei nicht zufrieden als Zuschauer, sei Diener. Gott ist dabei. Die Prophetenschüler sind trotz ihrer Idee zur Problemlösung so demütig, dass sie erst das Urteil ihres Lehrers hören möchten. Wie sagten sie? Sieh doch. Das heißt, so schätzen wir die Lage ein. Ist das richtig? Lass uns doch. Das heißt, wir gehen nur los, wenn du uns grünes Licht gibst. Der Prophet Elisa repräsentiert Gott. Und wenn die Schüler ihn fragen, dann fragen sie Gott. Fragen wir Gott? Elisa gab ihnen grünes Licht. Und er sagte, geht hin. Elisa traute seinen Schülern das Projekt voll und ganz zu. Sonst hätte er nicht gesagt, geht hin. Jesus Christus schickt uns mit den gleichen Worten an die Arbeit. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus aller Kreatur. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Jesus traut uns das zu. Wie geht es weiter? Und einer der Schüler sagte zu Elia, tu uns doch den Gefallen und geh mit deinen Knechten. Ich denke, dieser Prophetenschüler hatte begriffen, es ist gut, die Wege seines Lehrers zu gehen, in seinem Sinn zu entscheiden und unter seinen Augen zu arbeiten und unter seinem Schutz auch Neues zu wagen. Er wollte nichts ohne ihn tun. Noch einmal, der Prophet Elisa ist ein Repräsentant Gottes. Und was der Schüler sagte, ist, wenn Elisa dabei ist, dann ist Gott dabei. Jesus sagte seinen Jüngern, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Jesus sagt uns heute, ohne mich könnt ihr nichts tun. Darum lasst uns doch immer wieder zu Jesus kommen und ihn bitten, komm du mit, sei du dabei, egal was wir tun und wo wir sind. Und er, Elisa, sagte, ich will mitgehen. So ging er mit ihnen und sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Super, die Arbeit läuft, es geht voran. Wenn der Herr dabei ist, gibt es keine Probleme. Oder vielleicht doch? Die Bibel, finde ich, ist da wirklich sehr ehrlich. Es steht, denke ich, nirgends geschrieben in der Bibel, werde Christ, vertrau dein Leben Jesus Christus an und alles wird gut. Nee. Und es geschah aber, als einer einen Stamm fällte, da fiel das Eisen ins Wasser. Wie schnell bin ich dabei, diesen Schüler zu verurteilen? Mensch, wie konnte er das denn überhaupt machen? Oder vielleicht hat er sich sogar schon selber verurteilt. Zumindest war seine Reaktion ja so, ne? Oder? Er schrie, oh nein, weil so eine Axt war schon ziemlich wertvoll damals. Der Schüler hat offensichtlich den Schneid verloren. Wenn du zurückschaust, erkennst du vielleicht, dass du eine Zeit hattest, wo du im Glauben gewachsen bist. Aber wie sieht es jetzt aus? Liebst du Jesus immer noch so sehr? Interessiert es dich noch, wie es in der Gemeinde geht? Interessiert es dich, was der Heilige Geist tun und sagen möchte? Hat Gottes Wort noch Einfluss auf dein Leben? Oder hast du den Schwung, deine geistliche Schärfe verloren? In Matthäus 13, Vers 13 sprach Jesus von Menschen, die hörten, aber nicht verstanden, die sahen, aber nicht wahrnahmen. Ihr Herz war abgestumpft. Auch als Gemeinde können wir stumpf werden. In Offenbarung 14 wird uns ein Bild von Jesus mit einer Krone und einer scharfen Sichel in der Hand beschrieben. Ein Engel ruft ihm aus dem Tempel zu, nimm deine Sichel und ernte die Erde ab. Die Erde, das ist die Menschheit, das sind wir Menschen. Und die scharfe Sichel in seiner Hand, das ist die Gemeinde. Ich sehe, ja, das ist das Werkzeug, das Jesus benutzt, um Menschen in sein Königreich zu bringen, um die Ernte einzubringen. Und ich sehe keinen Plan B. Sein einziger Plan ist die Gemeinde. Aber mit einer stumpfen Sichel kann man nicht ernten. Das Schlüsselwort heißt also scharf. Jesus gebraucht sein Jünger. Jesus gebraucht seine Gemeinde, um die Verlorenen zu retten. Doch wenn wir unsere Schärfe verlieren, verlieren wir auch unsere Wirksamkeit. Wenn wir aber, ich sag mal, geistlich scharf sind, wenn unser Lebensstil, unser Handeln, unsere Einstellung, unser Glaube stimmen, dann durchdringt das die Erde und damit erreicht es die Menschen. Da stellt sich jetzt die Frage, wie kann ich geistliche Schärfe zurückgewinnen? Und möchte mit euch gemeinsam 7 kurze Punkte aus dieser Geschichte herausnehmen, die uns dabei helfen können. Und der erste Punkt ist mein Schwachpunkt, Verantwortung. Verurteile dich nicht selbst, aber übernimm Verantwortung. Niemand ist gegen diese Abstumpfung sicher, denke ich. Sage nicht, ich bin ein Versager, Gott muss wirklich enttäuscht von mir sein. Habt ihr euch das schon mal gesagt? Ich bin ein Versager, Gott muss wirklich enttäuscht von mir sein. Mir fiel ein, als ich in der Jugend mitgearbeitet habe und mit einer Jugendstunde dran war, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das Thema war so Heiliger Geist, saß ich jetzt in der Jugendstunde und ich fing an zu schwitzen. Und mir lief der Schweiß die Stirn runter, am Rücken runter. Mir war ganz zittrig innerlich und ich wollte auch ein persönliches Zeugnis geben. Und es war nur meiner Ansicht nach Gestammel und fürchterlich gewesen für mich. Und nach dieser Jugendstunde habe ich gesagt, nie wieder werde ich so etwas in dieser Art machen. Vor anderen etwas zu sagen oder sogar persönlich weiterzugeben. Gott sei Dank gab es gute Freunde, mit denen ich, die zu mir kamen, mit denen ich darüber reden konnte, dass wir gemeinsam gebetet haben. Und ich muss sagen, ich musste wirklich erstmal wieder frei davon werden, von diesen Gedanken. Ich bin ein Versager. Nie wieder werde ich so etwas tun. Ich wurde geheilt, sonst würde ich jetzt ja hier nicht stehen. Ne? Das ist schon mal sehr gut. Aber wisst ihr, wer so redet? Das ist der Teufel selber. Und wir tun gut daran, diese Worte nicht zu wiederholen. Weil es wird uns nicht helfen. Ich denke, dieser arme Mann, dieser Schüler in unserer Geschichte, war sich schon seiner Verantwortung bewusst. Denn er hatte die damals wirklich wertvolle Axt. So weit war die Schmiedekunst noch nicht so ganz. Er hatte sie geliehen. Und da waren ja schließlich ungefähr noch 50 andere Schüler, die auch am Bäume fällen waren, offensichtlich ohne Probleme. Eine Axt ist ja an und für sich ein ganz einfaches Werkzeug, aber ich musste echt lachen, als am Freitag kurz vor Feierabend bei mir auf der Arbeit ein Prospekt auf meinem Schreibtisch landete, über Äxte. Ich kann mich nicht erinnern, dass das in den letzten 22 Jahren, wo ich dort arbeite, passiert ist. Aber ich habe mir gedacht, Gott hat echt Humor, oder? Diese Geschichte hatte ich nun so als Predigttext und dann kommt so ein Prospekt über Äxte und es ist schon wirklich interessant. Also da gibt es eine Forstaxt, da gibt es einen Spaltbeil, ein Universalbeil und ein Handbeil und wirklich exzellente Äxte mit Liebe zum Detail. Also da ist schon richtig was dran. Zum Beispiel, dass der Axtkopf Werkzeugstahl der Güte A, handgeschmiedet, der bruchstabile Hickory-Stil. Er absorbiert Schwingungen und bietet eine hervorragende Ergodynamik. Dann dreifach Sicherheitsverkeilung für sicheren Halt zwischen Kopf und Stiel. Also, so eine Axt ist eigentlich gar nicht so einfach. Da steckt schon richtig Know-how hinter. Genau, ich habe ja auch so einen Stiel mal mitgebracht hier. Richtig, ja. Also man sollte schon einen guten Stiel haben. Also ein härteres Holz, hier wird das auch so beschrieben. Gut gewachsen vor allen Dingen auch. Und der Stiel sollte dann entsprechend an dem Kopf natürlich angepasst werden. Hier müsste das tatsächlich noch geschehen, also der passt so gar nicht. Und das sollte ziemlich genau auch sein. Und dann ist hier sogar schon ein Schlitz vorgesehen, dass man wenigstens einen Keil noch mit reintreibt, damit der Kopf auch wirklich vernünftig hält. Hier bei Engelbert und Strauß, ich mache mal Reklame, Dreifachsicherung sogar. Nicht nur ein Keil, sondern drei. Und wenn ich weiß, ich brauche meine Spaltaxt, dann mache ich meistens so, dass ich wenigstens einen Tag vorher einen Eimer mit Wasser fülle und die Axt mit dem Kopf ins Wasser hineinstelle. Weil das Verkehrteste, was man machen kann mit so einer Axt, ist direkt neben dem Ofen zu stellen. Das trocknet und dann kann man davon ausgehen, dass der Kopf sich löst. Und durch das Wasser quillt das Holz wieder auf und ich bin eigentlich sicher am nächsten Tag, ich habe eine Axt, die ich gebrauchen kann. Also da habe ich schon gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Ich vermute, dass der Schüler nicht darauf geachtet hatte. Nun kann er natürlich sagen, ja, ich habe die Axt gemietet und schuld ist der, von dem ich die Axt bekommen habe. Aber sobald sie in seinem Besitz war, hat er die Verantwortung dafür. Schieben wir nicht auch gern die Schuld auf andere? Da ist die Gesellschaft schuld, die Politiker sind schuld, der Pastor ist schuld, die Gemeindeleitung ist schuld, die anderen sind schuld. Mach nicht einfach so weiter. Zweiter Punkt. Der Axtkopf fällt ins Wasser. Was macht der Schüler? Er schreit und wendet sich an den Propheten Elisa. Das finde ich ziemlich mutig, muss ich echt sagen. Was machen wir, wenn unser Glaube langsam baden geht? Ja, einfach weitermachen. Bloß nichts anmerken lassen. Vielleicht merkt es ja auch keiner. Schließlich mache ich ja noch genug Krach, wenn ich mit dem Stiel aufs Holz haue. Tage, Wochen, Monate versuchen wir vielleicht, diese Fassade aufrechtzuerhalten. Außerdem komme ich sogar noch ins Schwitzen dabei. Bleib stehen und mach eine Bestandsaufnahme. Ganz ehrlich. Wachse ich im Glauben? Liebe ich Jesus? Und wächst diese Liebe in mir? Wächst die Frucht des Heiligen Geistes in meinem Leben? Die Liebe, die Freude, Frieden, Freundlichkeit, Geduld, Treue, Güte und Bescheidenheit, Selbstbeherrschung, wird es sichtbar in meinem Leben? Es gibt nur einen Ort, wo wir neue geistliche Schärfe bekommen. Gehe an den richtigen Ort. In unserer Geschichte wandte sich der Mann, der Schüler, an den Propheten Elisa. Er war Sprachrohr Gottes. Heute können wir direkt zu Jesus kommen. Und heute meint heute. Hier und jetzt können wir direkt zu Jesus kommen, weil Jesus steht zu seinem Versprechen, da wo sich zwei oder drei oder viele wie wir heute Morgen, da wo wir uns in seinem Namen versammeln, ist er in unserer Mitte. Ich lade euch ein, dass wir uns das jetzt wirklich mal vergegenwärtigen. Jesus ist hier. Er allein kann das zurückbringen, was wir verloren haben. Er kann wiederherstellen. Niemand sonst. Wenn wir neuen geistlichen Schwung, neue Schärfe bekommen wollen, müssen wir zu Jesus gehen. Möchtest du das? Der Mann Gottes, Elisa, fragte ihn, wohin ist das Eisen gefallen? Und der Schüler zeigte ihm die Stelle. Wo hast du deine Schärfe verloren? Was ist passiert? Geh nicht alleine. Geh mit Jesus zurück an diese Stelle. Dahin, wo die Veränderung anfing. Was war der Auslöser? Vielleicht Enttäuschung über andere, über Geschwister in der Gemeinde? Oder du wurdest enttäuscht? Vielleicht Leid? Bin ich schuldig geworden oder sind andere an mir schuldig geworden? Leg es Jesus hin. Geh den Weg zum Holz. Wie heißt es? Er schnitt einen Stock ab und stieß hinein ins Wasser. In einer anderen Übersetzung heißt es, er nahm ein Stück Holz und warf es dort ins Wasser. Hallo? Völlig unlogisch, oder? Also der wirft das Stück Holz in den Jordan und dann geht's den Bach runter. Was hat ein Stück Holz damit zu tun? Es ist ein Zeichen auf etwas Größeres. So wie beim Volk Israel, als es aus Ägypten zog. Nach 3 Tagen hatten sie kein Trinkwasser mehr und sie kamen nach Mara, aber das Wasser war bitter. Es war ungenießbar. Und Gott sprach damals zu Mose, er soll ein Stück Holz in dieses Wasser hineinwerfen. Und da wurde es süß, trinkbar, zu gebrauchen. Dieses Stück Holz weist auf ein anderes hin, das aus damaliger Sicht in der Zukunft aufgerichtet werden wird. Das Kreuz von Golgatha. Dort wurde das bittere Wasser des Lebens süß. Dort wurde Heilung, Rettung für den ganzen Menschen überhaupt möglich. Durch Jesu Sterben am Holz von Golgatha kann Verlorenes wiedergefunden werden, kann wiederhergestellt werden. Und das ist kein Holzweg, in dem Sinn, das ist der falsche Weg. Nein, im Gegenteil, es ist der wahrhaftige Weg zum Holz. Wenn du deine geistliche Schärfe verloren hast, schau auf Jesus. In ihm zeigt sich die tiefe Liebe des Vaters. Und das ist Gottes Anteil, den er in unserer Geschichte geschenkt hat und heute für uns schenkt. Dieses Wunder, dass der Achskopf auf einmal aus dem Wasser hochgekommen ist und schwimmt. Unmöglich. Dieses Wunder, denke ich, diente dazu, dass Gottes unendlich große Barmherzigkeit an diesem Schüler sichtbar wurde. Und es diente dazu, dass Gottes Macht damals durch den Propheten sichtbar wurde. Und es hat auch dazu gedient, dass der Glaube von allen, die dabei waren, gestärkt wurde. Es ist denke ich, kein Zufall, dass du heute Morgen hier bist. Und Gottes Geist lässt Dinge vielleicht bei dir auftauchen, die sogar unmöglich erscheinen. Er lässt Eisen schwimmen auf dich zu. Gott möchte das, was du verloren hast, möchte er so sehr dir wiedergeben. Er möchte wiederherstellen. Greif zu, nimm es. Elisa sagte, hol es dir heraus. Und das ist unser Part, das ist unser Teil. Den kann uns niemand anders abnehmen. Nur ich selber, nur du selber kannst die Hand ausstrecken und es im Glauben annehmen. In unseren Herzen nehmen wir an, das, was Jesus tut. Und es ist ein großartiges Geschenk. Es ist ein unverdientes Geschenk. Ich muss nichts dafür leisten. Es ist mein Teil, es ist dein Teil, dass das, was hochgekommen ist, dass ich es nehme und ergreife. Restore, Wiederherstellung. Jesus möchte dein Leben, dein geistliches Leben und auch das Leben der Gemeinde wiederherstellen, neue Schärfe geben, Verlorenes sichtbar machen. Möchtest du das auch? Ich lade ein, dass wir doch gemeinsam an den Ort gehen, wo wir Verlorenes wiederfinden, wo, wie es auch in dem Wochenvers am Anfang des Gottesdienstes bei Jesaja zu hören war, wo Heilung möglich ist, Hilfe, Rettung, wo Wiederherstellung geschehen kann, und zwar bei Jesus Christus. Er starb für mich, und er starb für dich. Jesus ist der Weg für mich und für dich. Und Jesus ruft dich heute Morgen und ruft auch mich. Amen. Singen wir das Lied jetzt gemeinsam?